Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. An einem besonderen Sonntag, der König kommt. Der König kommt. Heute feiern mehr als 2 Milliarden Menschen, dass der König kommt. Nicht nur wir 40, 50, sondern mehr als 2 Milliarden auf dieser Erde. Und das in einem besonderen Jahr, der König kommt. Und da wollen wir mitfeiern. Ich lese uns aus Matthäus 21 die Verse 1 bis 11 und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sagte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Lasst uns beten. Ja, Herr, du bist der Prophet aus Nazareth in Galiläa, aber du ziehst hier als König ein, und was für ein Jubel. Ich danke dir, dass du, unser König Jesus, auch heute jeden Tag zu uns kommt und uns jubeln lässt. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst, dein Wort aufschließt, Herr. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Da war was los. Das war nicht mehr so wie in Johannes Kapitel 7, Laubhüttenfest, wo seine Brüder zu ihm gesagt haben: Du musst öffentlich nach Jerusalem. Und er geht heimlich. Nein, jetzt für alle sichtbar zieht hier der wahre König in Jerusalem ein. Wie stellt ihr euch Jerusalem zu dieser Zeit vor? Klein, groß, klein? Ungefähr innerhalb der heutigen Altstadtmauer, genau. Manche reden von 100.000 Einwohnern, könnte ein bisschen hochgegriffen sein. Aber damals war ja das, was uns auch in dieser Woche in Jerusalem erwarten würde, wären wir denn in Jerusalem, nämlich ganz viele Festpilger. Es ist diese Woche Passa. Jetzt ist Passa. Entsprechend sind da vielleicht 200.000 Menschen, vielleicht mehr, alles dicht gedrängt. Und inmitten diesen Festjubel, Gott hat gehandelt, damals in Ägypten, zieht dieser König ein. Da heißt es, Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Da wir leider nicht in Jerusalem sind jetzt, nehme ich euch mit nach Jerusalem. Ich bin auf der Suche nach dem Stock, aber ich finde ihn nicht. Doch, jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir ihn. Jerusalem heute. Ihr habt hier den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Hier in dem Bereich die heutige Altstadt. Da in etwa lag auch das Jerusalem zur Zeit Jesu. Hier hinten die moderne Stadt. Jetzt. Und Jesus kommt von hier, von unten auf unserem Bild. Zuerst nach Bethanien. Bethanien, das ist da, wo er den Lazarus auferweckt hatte. Es gibt kaum einen Ort, wo man die Macht Jesu besser merkt als hier in Bethanien. Und von Bethanien ging es weiter nach Bethphage und auf den Ölberg und dann rüber durchs Kidrontal. Hier ist das Kidrontal. Nach Jerusalem hinein und am nächsten Tag geht es ja gleich in den Tempel. Okay. Er ist noch ein bisschen widersetzlich, aber das kriegen wir noch hin, hoffe ich doch. Jetzt. Noch einmal. Hier von Bethanien, den Weg über Bethphage, Ölberg und dann steil hinab und wahrscheinlich durch dieses Tor hinein nach Jerusalem. Da habt ihr ein Bild vom heutigen Bethanien. Heutiges Bethanien ist kein christlicher Ort, auch kein jüdischer Ort. Al-Zariya ist ein arabisches Dorf, wo in dieser Kirche und in dieser Kirche und weiteren Kirchen an die Auferweckung des Lazarus gedacht wird. Hier habt ihr den Zugang zum Grab des Lazarus. Da habt ihr einen Hauptdarsteller unserer Geschichte. Ein Esel in Bethphage, das im heutigen Dorf. Ist also vom Alter her absoluter Oldtimer. Auslaufmodell, längst. Aber auf so etwas ist Jesus, der König, in Jerusalem eingeritten. Macht nicht so viel her. Heute steht ganz oben auf dem Ölberg eine Kirche, eine russische mit einem Kreuz. Das freut mich immer sehr in Jerusalem, dass auf dem Ölberg, wo Jesus auch gegen den Himmel gefahren ist, ganz oben ein Kreuz ist. Das ist die Himmelfahrtskapelle auf dem Ölberg. Und wenn wir heute auf dem Ölberg stehen, haben wir erstmal zu Füßen einen jüdischen Friedhof. Dann liegt hier das Kidrontal, das musste Jesus durchschreiten. Hier habt ihr die Mauer des Tempelberges. Und hier, wo der Felsendom heute steht, das muslimische Heiligtum, hier stand der Tempel. hier nochmal in näher. Ganz neue Kulisse. Hier die Altstadt und hier die modernen Hochhäuser. Also so hat er mich noch nie geärgert. Ich weiß auch nicht. Als Jesus da oben stand, sah das Ganze etwas anders aus. Und da wir euch das nicht mehr im Original zeigen können, dann im Modell. Das ist ein Modell aus der Zeit Jesu. Und so ähnlich, wenn ihr mal natürlich die Leute vorne wegdenkt, so ähnlich dürfte es vom Ölberg runter ausgesehen haben, als Jesus da oben stand, beziehungsweise auf seinem Esel saß. Da haben wir hier die Stadt. Und ihr seht die Größenverhältnisse. Hier der große, große Tempel. Ungefähr ein Siebtel der Stadt ist Tempel. So viel gehört Gott. Und bei diesem Tempel in der Mitte der eigentliche Tempel, die Vorhöfe, die königliche Halle, wo die Tempelreinigung stattgefunden hat am nächsten Tag. Und hier sieht man noch rausgucken die Burg Antonia. Nochmal, das ist das eigentliche Tempelgebäude. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn Jesus nach Jerusalem kam, was ging ihm durch den Kopf? Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Das ist der Ort, wo Gott zu finden ist. Und dort war Jesus nie. Denn da hatten nur die Priester Zutritt, beziehungsweise das Allerheiligste, nur der Hohepriester einmal im Jahr. Und da, wo sein Vater wohnt, da ist Jesus nie hingegangen. Und dann steht er oben auf dem Ölberg und sieht die Stadt vor sich, immer mehr in Feststimmung. Und da, wo Gott wohnt, da ist niemand. Das ist das Heilige und hinten dann das Allerheiligste. Und hier nochmal abschließend die königliche Halle am Rande des Plateaus. Hier dürfte wirklich die Tempelreinigung stattgefunden haben. Da zieht ein König ein. Der Herr kommt zu seinem Tempel, wie es auch in Maleachi heißt. Wie soll man reagieren? Ein erster Punkt, man kann mit Gehorsam auf Jesus reagieren. Ich lese uns nochmal die Verse 2 und 3 und 6 und 7. Jesus sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und sie setzten sich darauf. Die beiden Jünger machen einfach das, was Jesus sagt. Die diskutieren nicht, Herr, aber was sollen die Leute von uns denken, wenn wir da einen Esel verlangen? Sie sagen auch nicht, Moment, aber ich bin der Apostelfürst, das ist doch keine Aufgabe für mich. Sondern sie gehen einfach und machen das im Vertrauen auf Jesus, was er sagt. Also ich hätte mich ein bisschen schwer getan. Ich kann doch nicht irgendwo einfach hingehen und sagen, jetzt gib mal den Esel raus. Keine Diskussion. Wie viele Diskussionen haben wir in der Bibel, angefangen von Mose, wenn Menschen nicht das tun wollten, was Jesus sagt? Wie viele Diskussionen hatte ich schon mit unserem Herrn oder er mit mir, wenn ich mal wieder nicht das tun wollte, was er sagt. Da gibt's eine Aufgabe, die wird ihnen keine Anerkennung einbringen. Keine Aufgabe, vor zehntausenden Menschen evangelisieren und die Gabe des Stühlestellens habe ich ja auch nicht, Herr. Warum soll ich sowas tun? Ich finde die beiden vorbildlich. Sie gehen einfach. Eine andere Art, auf Jesus zu reagieren, erleben wir beim Besitzer des Esels. Auch so kann man auf Jesus reagieren. Vers 3, mit Vertrauen. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Ob das abgesprochen war oder ob er Jesus einfach kannte, da ist ein Vertrauen da. Ein Vertrauen. Das sagt Jesus, ich brauche die beiden Esel und er wird sie euch überlassen. Und genau das hat er auch getan. Auch das würde ich mir manchmal wünschen. Da möchte Jesus etwas von mir, von meinem Besitz, der ja nicht gerade wenig ist. Und ich reagiere mit Vertrauen. Da ist jemand in Not, materiell. Und ich hänge so an meinen, ja, es sind ja nicht mehr 7 Sachen, sind eher mehr als 10.000 Sachen, rein statistisch in Deutschland, was jeder von uns hat, rein statistisch. Da ist jemand in Not und braucht etwas von mir und ich beginne darüber nachzudenken oder nachzufühlen, ob mir nicht vielleicht ein Mangel entsteht. Wo bleibe ich dann, wenn ich Jesus von meinem Hab und Gut gebe oder vielleicht von meiner Zeit, von meiner Aufmerksamkeit für Menschen, von meiner Kraft, von meiner Energie und so weiter. Woher kommt es, dass ich bei mir immer mal wieder entdecke, Misstrauen gegen Jesus, aber da wird mir doch ein Mangel entstehen? Ich rede nur von mir. Man kann Jesus wie einen König begrüßen. Da heißt es, sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Da nehmen sie ihre Kleider und legen sie auf den Weg. Ich behaupte, das waren nicht die Arbeitskleider. Wir sind in Feststimmung. Da hat man den Anzug an, das Jackett. Na gut, die damals hatten andere Festkleidung. Aber dann nehme ich meinen guten Anzug und lege ihn dem König zu Füßen, dass er mit diesem Esel darüber reitet. So wurde zum Beispiel im Alten Testament in 2. Könige 9 der König Jehu, Nordreich Israel, begrüßt. Das macht man für einen König. Wir haben schon gehört, Zacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, also Jerusalem, sagt Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend und auf dem Füllen, also dem jungen Esel. Wenn da einer so kommt und von der Menge auch so begrüßt wird, das ist der messianische König. Das ist ein König, aber kein normaler König. Das ist noch mehr. Wie wäre der spätere Kaiser Titus, der 40 Jahre später in Jerusalem eingeritten ist? Wie wäre der eingeritten? Sieger, weißes Pferd. Und ein weißes Pferd, so ein richtig schöner Araber, der macht schon was her. Ich möchte jetzt nicht mehr zurückblättern zum Eselchen. Man hätte die beiden eigentlich nebeneinander stellen sollen. Ein Prophet aus Nazareth in Galiläa, der auf dem Eselchen sitzt. Und der Sieger, der Imperator, auf dem weißen Pferd. Sie erkennen, wer hier einreitet. Schon mal ist einer ein König, auf die Art und Weise aus dem Kidrontal kommend eingeritten in Jerusalem. Das war Salomo. Salomo, da gab es ja gewisse Thronfolgestreitigkeiten. Und dann sagt David, geht runter an die Gichonquelle, das ist im Kidrontal, fast ganz unten, setzt den Salomo auf mein Maultier und dann führt ihn im Triumph in die Stadt rein. Das ist das, was Jesus hier genau symbolisch nachmacht. Da reitet der rechtmäßige König ein in Jerusalem. Aber sie legen nicht nur Kleider auf den Weg. Sie setzen ihn nicht nur auf ein Maultier, auf einen Esel, sie legen auch Zweige auf den Weg. Zweige. Das macht man eigentlich nicht am Passafest. Palmzweige gehören in den Herbst zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest hat viel Bedeutung, aber eine ist hier wohl vor allem im Blick. Da kommt der König, der Messias, und den wollen wir voll Freude feiern. Freude. Ich kenne das in Israel bisher leider nur, meistens nur im Kleinen. Ich habe auch schon einige Festtage mitgemacht, da ist es im Größeren, aber ich kenne es mehr im Kleineren. Wenn zum Beispiel an der Klagemauer Bar Mitzwa gefeiert wird, mit Musikanten und allem drum und dran, dann sind das ja vielleicht 20, 30, 50 Leutchen und die machen ganz schön Radau, kann ich euch sagen. So wird der kleine Prinz zu seiner Bar Mitzwa geführt, wo er dann an der Klagemauer zum ersten Mal aus der Tora vorlesen darf. Was müssen diese Hunderte oder Tausende von Menschen für einen Radau gemacht haben, ein Festradau, als sie hier ihren König begrüßen. Diese ganze Freude, die sonst am Laubhüttenfest ist, die jetzt zu Jesus. Das muss ein gewaltiger Lobpreisgottesdienst gewesen sein. Und was mir so an diesem Lobpreisgottesdienst gefällt, es geht rein um Jesus. Es stellt sich keiner musikalisch dar. Es geht rein um Jesus. Es geht nicht um Lautstärke oder sonst was, es geht nur um Jesus. Es geht nicht um die Qualität der Lieder, es geht nur um Jesus. Und so wird er hier begrüßt, der König, der einzieht. Und sie rufen ihm zu, Sohn Davids, Sohn Davids. Ja, der Messias, der Retter, das ist ein Sohn Davids. Das ist genau das, was sie erwartet haben über die Jahrhunderte. Der wiederkommende König, auf den wir so lange gewartet haben. Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids. Hosanna aus Psalm 118, Vers 25. Herr, hilf doch. Herr, hilf uns doch. Wir sind so erlösungsbedürftig. Wir könnten auch übersetzen, Herr, rette doch, befreie uns doch. Was für ein Schrei, der vor allem bedeutet, rette uns bald. Rette uns bald. So haben wir hier eine Gruppe von Menschen vor uns, die durchaus erkannt haben, wer Jesus ist und was Jesus hier klar machen will. Er ist der Messias, der König, auf den sie warten. Was ich mir für mich selbst und für euch aus diesem Einzug wünsche, wenn es hier um den Jubel geht, das ist jeden Tag diesen Jubel über Jesus. Wir haben diese schöne Stelle in Offenbarung 3, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mir auftun wird, möchte mich jeden Tag über Jesus freuen, der ganz sanft anklopft, dem ich auftun kann in meinem Leben und der einem wirklich zu Jubel führt. Man kann Jesus aber auch mit so viel Freude begrüßen, ohne zu merken, wer er ist. Ich glaube nicht, dass viele erkannt haben, was dieser Messias gerade vorhat. Da zieht er als König ein. Am nächsten Tag, da sind die Schwierigkeiten, da geht es in den Tempel, Tempelreinigung. Und es spitzt sich immer mehr zu. Und den Jüngern zumindest bei dieser Jubelfeier ist ja längst bewusst, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, um dort zu sterben. Das hat Jesus von sich angekündigt, und die Jünger haben gesagt, okay, dann sterben wir eben mit ihm. Aber hier ist reiner Jubel über den Messias, auch wenn sie ihn noch nicht erkannt haben. Man kann auch heute so viel von Jesus gehört haben. So mancher von uns, der heute Morgen da ist, ist jahrzehntelang schon mit diesem Jesus unterwegs. Und ich frage mich immer wieder, habe ich ihn eigentlich schon wirklich erkannt? So wie er da sanftmütig und demütig einreitet. Habe ich ihn schon erkannt, was für ihn Sünde heißt? Habe ich sein Vaterherz schon erkannt? Wie unendlich lieb er mich hat, aber manchmal auch, wie traurig er doch sein muss. Man kann Jesus mit falschen Erwartungen begegnen, sogar mit Jubel begrüßen. Wahrscheinlich hat so mancher von denen, die hier jubeln, daran gedacht, endlich kommt einer, der die Römer aus dem Land schmeißt. Erst hier aus Jerusalem und dann aus ganz Israel. Welche Erwartungen hast du bei deinem König Jesus, wenn du ihm täglich begegnest? Manchmal sind das Erwartungen, die hat er in seinem Wort zugesagt. Ja. Manchmal habe ich Erwartungen, die hat er gar nicht zugesagt. Aber wie viel erwarte ich, ohne mir immer klar zu sein, ob er das will? Und ob er das gut findet. Und was ist, wenn Jesus, dem ich gerade noch in meinem Leben die Kleider auf den Weg gelegt habe, die Zweige ausgestreut habe, Hosianna gerufen habe und über den Sohn Davids gejubelt habe? Was ist, wenn dieser Jesus nicht, und das entschuldigt dieses harte Wort, pariert? Wie viel sind noch am Kreuz da? von denen, die gejubelt haben? Betty? Zwei Frauen.
Der Johannes.
Vielleicht noch ein paar mehr Frauen. Zwei werden namentlich genannt, genau. Ist nicht viel, was übrig bleibt. Warum? Der hat die Erwartungen nicht erfüllt. Der hat nicht das gemacht, was sie sich von Jesus erhofft haben. Ich sage es mal andersrum. Er hat nicht das gemacht, was er zu tun hatte. In unseren Augen. Ich weiß, ich gebrauche ganz harte Worte. Aber so ist es doch manchmal. Wer ist eigentlich Herr? Und wer ist Kind? Wir sind eben vom Ölberg gekommen, runtergeritten ins Kidron-Tal und dann geht's nach Jerusalem hinein. Da oben auf dem Ölberg, im Lukas-Evangelium wird das sehr deutlich ausgeführt, da hat Jesus schon über Jerusalem geweint. Das Jerusalem, in das er jetzt einzieht, das hat ihn zu Tränen gebracht. Ich möchte für mein Leben nicht, dass Jesus über mein Leben weinen muss. Kommen wir zum Schluss. Man kann Jesus als König begrüßen. Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Ich muss immer wieder daran erinnert werden, was das für ein König ist, der anklopft, der sich nicht in mein Leben drängt, aber der jeden Tag in meinem und in deinem Leben seinen Platz haben will. Bei Festumzügen, aber auch in jeder Minute unseres Lebens, wenn uns gar nicht so festlich zumute ist. Ganz am Anfang des Lebens Jesu, genauer gesagt schon bald nach der Geburt, kommen Magier, Sterndeuter aus dem Osten und Matthäus 2 und stellen die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Jesus ist der König, der damals geboren wurde, Weihnachten. Und Jesus ist der König, in dem Gott Mensch wurde. Das zieht sich vom Anfang seines Lebens, König, bis ans Ende. Da heißt es, Jesus stand vor dem Statthalter, der fragt ihn, bist du der König der Juden? Jesus aber sagt, du bist es. Ja, er ist es. Er ist der König. Und für mich hat dieser Text, den wir heute Morgen haben, eine ganz, ganz große Tiefe, weil deshalb Jesus ans Kreuz kommt. Da steht überm Kreuz, so wie es hier heißt, dies ist Jesus, der Judenkönig. Als Jesus hier sich offen als König zu erkennen gibt, ist das Todesurteil quasi schon gefällt. Er wird sterben. Und als letztes Johannes 18, 37, da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Dieser König ist so ganz anders. Manchmal höre ich seine Stimme. Und manchmal ist in meinem Alltag Jesus so fern. Kann es daran liegen, was hier steht? Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Manchmal gehe ich eigene Wege. Manchmal ist Jesus nicht gegenwärtig in meinem Leben. Manchmal verlasse ich die Wahrheit. Dieser König ist mit Wahrheit unmittelbar verbunden. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist die Wahrheit. Nur du. Du hast uns die Wahrheit gebracht, aber du verkörperst auch die Wahrheit. Du bist der wahre König, der in diese Welt gekommen ist, um in Jerusalem einzuziehen, aber auch als König zu sterben. Ein König regiert, das ist normal. Sei du mit allem Herr in meinem Leben. Ein König, der für meine Schuld stirbt, das ist nicht normal. Wie sehr musst du mich lieben? Möchte ich loben und preisen, dass du jeden Tag aufs Neue mich staunen lässt, mich jubeln lässt. Danke, dass deine Gegenwart als König jeden Tag auch Licht ins Dunkel bringt. Und danke, dass dieser König, dass du wirklich allmächtig bist und mit allem fertig wirst, was in meinem Leben mir begegnet. Amen.